Es ist interessant, ne, geistliche Wahrheiten in sich aufzunehmen. Gott hat zu Israel gesagt, du wirst das Land nicht in einem Rutsch einnehmen können, das gelobte Land. Sonst würden sich die wilden Tiere gegen dich vermehren. Und Gott sagt ihnen, dass sie es sukzessive, Schritt für Schritt einnehmen werden. Und genauso ist auch geistliches Wachstum. Manchmal ballern wir uns mit Wahrheiten und Lehre und noch neuester Lehre und noch mehr zu. Und wir vergessen ganz, dass wir gar nicht in der Lage sind, diese Dinge auch umzusetzen. Und dann versuchen wir, 10 Dinge auf einmal in unserem Leben zu implementieren und sind völlig frustriert, weil wir merken, das funktioniert nicht und enden damit, dass wir gar nichts umsetzen. Und irgendwann sagen, jetzt brauche ich halt wieder eine neue Lehre. Ne? Und ich möchte einfach auch Mut machen. Ich denke, wir haben fantastische Lehre erhalten von Andrew, aber es war auch vieles. Und möchte ich ermutigen, nimm dir die CDs oder MP3s mit und hör dir das von Zeit zu Zeit immer wieder an. Und dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir das in mundgerechte Portionen zerschneidet. Was ist für dich dran? Und dann fang mit einer Sache an, sie in deinem Leben umzusetzen. Üb dich darin. Sei fleißig. Und wenn du siehst, dass du in einem Bereich vorankommst, dann geh den nächsten Bereich an. Und versuch nicht 10 Dinge auf einmal umzusetzen. Ich kann dir garantieren, du wirst zusammenbrechen. Und das ist das, was ich oft erlebe. Ich möchte heute Mittag ein bisschen darüber sprechen, wie wirkt Gottes Tun mit meinem Tun zusammen. Man könnte es auch überschreiben, der Kampf des Glaubens. Ich möchte euch zunächst mal auch ermutigen, vielleicht war auch vieles, was Andrew gesagt hat, für den einen oder anderen neu. Oder, boah, das sehe ich so nicht. Paulus hat gesagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Das möchte ich euch auch mit auf den Lebensweg geben. Sei immer offen, Neues zu lernen, egal von wem. Urteil nicht vorschnell, weil jemand vielleicht was sagt, was dir irgendwie quer sitzt. Sondern lass den anderen auspredigen, ausreden, aussprechen. Und dann prüf für dich selber. Was ist Gold, was ist Silber, was sind Holz, Heu und Stoppeln, was ist für dich wichtig? Ich möchte euch auch ermutigen, dass wir manchmal, um in diese Lehren, die Andrew uns gegeben hat über den Glauben, um da reinzukommen, wir werden nicht immer einen Anlauf nehmen, werden ganz elegant die Linie nach oben nehmen. Ich bin 27 Jahre Christ und habe auch oft gelernt, dass man in viele Wahrheiten mehr reinstolpert, als elegant hineinspringt. So lass dich auch da nicht irritieren, dass es manchmal etwas holprig ist. Aber stolper lieber in etwas rein, als versuchen, so elegant wie möglich zu reinzukommen. Und wenn es dir nicht gelingt, dann denkst du, das ist es nicht. Es wird in diesem Kampf auch immer wieder Zeiten geben, wo du dich scheinbar überfordert vorkommst, wo du den Eindruck hast, du schaffst es nicht. Und dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einknicken oder denken, ich bin zu schwach, ich bin zu blöd, ich bin zu schlecht und ich pack das nicht. Ich möchte dich ermutigen, Paulus schrieb im 2. Korinther 1, 8 bis 9 an die Korinther, dass sie in Asien über die Maßen und über ihr Vermögen bedrängt wurden. So sehr, dass sie am Leben verzagten. Er sagt den Korinthern, ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder. So, Paulus ist auch sehr ehrlich. So, er spricht auch von Erfahrungen, wo er gesagt hat, Leute, eigentlich hat dort mein Glaube ist fast in die Knie gegangen. Wir dachten, dass wir dort fast sterben würden. Und dann kommt dieser großartige Satz, dies aber geschah, damit wir lernten, unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf Gott, der uns aus aller dieser Todesnot erretten kann, zu setzen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch eins lernen, auf dem Weg des Glaubens, des Vertrauens, können wir auch hinfallen. Im Jesaja heißt es, Männer werden müde, Jünglinge werden müde, straucheln, werden matt und fallen hin, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie wieder aufstehen mit des Adlers Flügeln. So, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht entmutigen lassen auf diesem Weg in den Glauben hinein, in diese praktischen Dinge, die sehr, sehr wertvoll sind, die Andrew uns beigebracht hat, dass wir eben nicht in diese Falle hineintappen und denken, alles läuft jetzt ultra glatt, ich muss nur die Formel B und C und D in Übereinklang bringen und dann habe ich meinen Erfolg. Du wirst stolpern, du wirst hinfallen. Und das Geheimnis ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das Geheimnis ist, sich nicht zu verdammen, sich nicht abzulehnen, sondern einfach zu sagen, Gott liebt mich auch in meiner Schwäche. Ich kann fallen, ich kann stolpern, aber ich harre auf ihn und er wird mich wieder stark machen. Stefan, bist du ready? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es gibt für viele Christen immer noch eine große Konfusion, wenn es um das Wort Glauben geht. Für viele Christen ist Glauben, wenn wir hören, wir sollen glauben, auch oft noch was Passives. Wir meinen, es ist ein geistlicher Vorgang, in dem ich darauf warte, dass Gott etwas für mich tut. Was tust du? Ja, ich glaube. Ich glaube, dass der Herr für mich handelt. Sondern sitzen wir oft da und warten. Und dies ist ein einseitiges Verständnis. Ein überwiegend passives Warten auf Gott hat meines Erachtens auch zu einer großen Schwächung unseres Glaubens im westlichen Abendland geführt. Diese Vereinseitigung, dass Glauben etwas Passives ist, hat unseren Glauben auch hier im Westen, glaube ich, auch extrem kopflastig gemacht. In vielen Jahren habe ich auch unter Schmerzen eins lernen müssen. Glauben hat immer zwei Dimensionen. Hast du mal die nächste Folie? Das einmal das Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Du liest eine Verheißung, Gott gibt dir eine Verheißung, du hörst eine Verheißung, die spricht dich an. Und das Erste, was du machen musst, du musst auch Vertrauen lernen, dass Gott es hier ernst meint, dass das für dich ist, dass es etwas ist, das real ist. Und der zweite Punkt ist das entschlossene Hineingehen in die Zusagen Gottes. Und das ist der Punkt, an dem wir oft manchmal scheitern und hinfallen. Weil wir hören eine Verheißung, wir beten über diese Verheißung, sagen, jawohl, Gott, tu das für mich. Aber was Gott erwartet, ist, dass wir entschlossen in eine Verheißung auch hineingehen. Darum können wir sagen, Vertrauen und Gehen ergibt Glauben. Wenn ich vertraue und dann auch gehe, dann habe ich Glauben. Und wir wollen heute Mittag ein klein wenig darüber nachdenken, wie wir in diese Formel hineinfinden. Nächste Folie, im Jakobus 2,17 heißt es, genauso ist es mit dem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich alleine ist er tot. Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar legte? Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Jakobus musste damals mit einigen Leuten sich auseinandersetzen, die die paulinische Lehre von der Gnade und vom Glauben missbraucht haben und gesagt haben, ich muss nur glauben und sonst gar nichts tun. Daher kam auch dieser Vers. Aber dieser Vers ist für uns auch sehr wichtig, dass wir immer wieder erkennen müssen, Glauben muss Taten haben, muss Werke haben. Wenn er diese Werke nicht hat, dann ist er in sich tot. Du wirst nichts erlangen, wenn du dich nicht in Bewegung setzt. Und das ist der Grund, glaube ich, warum wir oft so wenig sehen hier. Wir erfahren wenig von Gott, weil unser Glaube keine Werke, keine Beine und keine Taten hat. Nochmal, wir haben ein Übermaß an Theologie, Lehre, Bekenntnisse und Wünsche. Wir haben die Verheißung Gottes, dass er über Verstehen und Begreifen Gutes tun will. Aber wir leben auch gleichzeitig in einem Glaubensumfeld hier im Westen, wo wir viele Forderungen Gottes an uns entschärft, weichgekocht, weichgespült und weichgeredet haben. Wir wollen gerne den geistlichen Erfolg, aber darf uns nichts kosten. Viele Christen, beobachte ich oft, jagen von einem prophetischen Meeting zum nächsten. Man hofft, die ultimative Prophetie zu erhaschen. Und dann hat man sie. Und dann hofft man, dass der nächste Prophet es dann auch nochmal bestätigt und der übernächste es wieder bestätigt. Und wir hoffen, dass es irgendwann, irgendwie doch jetzt endlich, vielleicht hoffentlich eintreten würde. Und das funktioniert so nicht. Gott gibt eine Prophetie gewissermaßen als eine Art Roadmap für dich, eine Landkarte, wo er sagt, schau mal, das ist der Weg und da geh rein. Ich habe sehr früh, als wir als Gemeinde uns gegründet hatten, hat einmal Graham Cook mich aus einer Menge Menschen rausgepickt und zweimal, das waren für mich Lebensprophetien, ausgesprochen. Und diese Prophetien verfolge ich seitdem. Ich tue alles dafür, um mich so zu positionieren, dass Gott sie erfüllen kann. Ich weiß, dass es eine Dimension gibt, da kann ich nichts machen. Ihr kennt es, in den Psalmen heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, Psalm 127,1, so arbeiten umsonst, die daran arbeiten. Da ist auch eine Dimension, wo Gott souverän kommt. Aber es ist nicht die ausschließliche Dimension. Das ist eine Dimension, in der du dich positionierst vor Gott. Dich so positionierst, dass er an dir handeln kann. Und die Tatsache, die traurige ist, dass viele haben Berufungen erhalten, auch prophetische Berufungen. Und diese Berufungen hängen oft zwischen Himmel und Erde fest, weil Gott auf uns wartet, dass wir uns endlich in Bewegung setzen. Und wir sitzen da und warten, dass Gott sich in Bewegung setzt. Im 5. Mose 9,1 heißt es, höre Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, dass du hineinkommst, einzunehmen das Land der Völker, die größer und stärker sind als du. Große Städte, vermauert bis in den Himmel. Ein großes, hohes Volk, die Enakiter, die du kennst, von denen du auch gehört hast. Wer kann gegen die Kinder Enaks bestehen? So sollst du wissen, dass der Herr, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen, er wird sie unterwerfen vor dir her und du wirst sie vertreiben, bald wie der Herr geredet hat. So, Gott spricht dir davon, das waren die Riesen damals, also das waren richtig fette Jungs, dass Israel dieses Volk vertreiben wird. Aber wenn du dir dann die Geschichte praktisch ansiehst, wie das geschehen ist, dann siehst du, dass dies nicht so war, dass Israel sich vor dem Land lagerte und sie haben Lieder gesungen und sie haben prophetische Meetings gehabt und sie haben dann gewartet, bis Gott sagt, hey Jungs, jetzt ist das Land gereinigt, ihr könnt reinkommen und das einnehmen. Sondern sie haben von Gott die Verheißung bekommen, dass Gott vor ihnen hergehen wird. Aber das bedeutete, sie mussten hinter Gott hermarschieren. Sie mussten ihre Schwerter in die Hand nehmen und diesen Kampf anfangen. Und das ist das, was wir lernen müssen. Ob es jetzt Heilungen sind, ob es finanzielle Probleme sind, ob es Beziehungsprobleme sind, Nöte in deinem persönlichen Leben, ob es die Durchbrüche sind, die wir für unsere Stadt, für unser Land oder für unsere Gemeinde ersehnen. Da gibt es eine Dimension, wo Gott sagt, jetzt bist du gefordert. Ich habe dir etwas gesagt, ich habe dir etwas verheißen, ich habe dir etwas versprochen und jetzt geh im Glauben dort hinein. Und das fällt uns oft sehr, sehr schwer. Ich möchte eins sagen, manchmal zeigt dir Gott einen Gegner, egal was es ist, irgendeine Herausforderung, einen Giganten. Und das Erste, was passiert, dir sackt das Herz in die Hose. Gott wird dir niemals einen Gegner gegenüberstellen, der kleiner ist als du oder genauso groß ist wie du. Oder einen Gegner oder einen Umstand, den du mit Leichtigkeit mit deinen eigenen Mitteln besiegen kannst. Gott wird dir immer Dinge in den Weg stellen, die größer, unmöglicher und für dich fast nicht zu bewältigen sind. Und in diesem Moment möchte Gott dir eins sagen. Er sagt, schau dir diesen Giganten an. Schau dir diesen Umstand an. Schau dir diesen Riesen an. Das ist der Ort, an dem ich dich haben möchte. Das ist das Level, wo du stehen sollst, wenn ich und du ihn zusammen nach unten gebracht haben. So, ich möchte dich ermutigen, wenn du von Gott herausgefordert wirst und du siehst einen Umstand, der einfach zu groß ist für dich, dann begreif das Erste, was dir Gott sagen möchte, schau mal, da sollst du hinkommen. Ich stehe im Moment auch persönlich vor einer großen Herausforderung, vor der ich noch nie stand. Und die hat mich am Anfang sehr, sehr erschrocken. Aber mittlerweile spüre ich, dass Gott mir sagt, genau das sagt, das ist das nächste Level, wo ich dich haben möchte. Wisst ihr, wir sehnen uns so oft danach, dass wir mit Gott mehr erleben, dass unser Glauben wächst, dass wir größere Dinge mit ihm erleben. Das Krasse ist, Gott erhört unsere Gebete. Aber er hört sie meistens anders, als wir es uns denken. Sondern er stellt dich dann vor diesen Giganten. Er stellt dich vor diese Herausforderung. Und dann sagt er, okay, und jetzt kämpfe mit mir. Mit mir. Und du sollst nicht nur kämpfen, sondern Gott sagt, wenn du diesen Kampf gewonnen hast, dann wird das Level sein, auf dem du stehst. Sondern erst dann kannst du sagen, mein Glaube ist gewachsen. Ich möchte dich mal ermutigen, dich an Lebenssituationen zu erinnern, wo du im Glauben mit Gott durchgebrochen bist. Weißt du, was passiert? Wenn so eine Situation nochmal kommt, hast du in der Regel keine Angst mehr vor ihr. Weil du weißt, ich habe das mit Gott schon mal überwunden oder vielleicht zweimal überwunden. Du weißt, wie es funktioniert. Sondern das ist dein geistliches Level, auf dem du operierst. Und dann gibt es ein Level, das besitzt du im Moment nur theoretisch. Ne? Okay, habe heute eine tolle Predigt gehört, habe heute vom Endo alles super klar gehört, wie ich das machen muss. Aber damit ist noch lange nicht der Kampf gewonnen. Das heißt, Gott wird dich jetzt irgendwann demnächst an deinen nächsten Giganten heranführen. Mit der Absicht, dich auf sein Level zu bringen. Da, wo er dich verhöhnt und sagt, mich packst du nie, du bist viel zu klein, zu dumm, zu schwach und sonst was für mich. Und da sagt Gott, wir werden ihn zusammen besiegen. Aber es ist dein Job, dann da reinzugehen und zu kämpfen. Wir alle kennen die Geschichte von Petrus im Boot. Er sieht da Jesus auf dem Wasser marschieren, auf einer Substanz, wo kein Mensch eigentlich was verloren hat. Und Petrus, mutig wie er ist, nachdem alle anderen von Furcht gepackt sind und meinen, es ist ein Gespenst, sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Und was sagt Jesus? Er wirft ihm nicht ein Tapeset hin, hier hast du 6 Tapes oder 6 CDs, 6 Lektionen on water walking, ne? Wie laufe ich auf dem Wasser? Hör dir die mal an und dann tu's. Jesus kommt auch nicht hin, sagt, komm, gib mir mal deine Hand und jetzt steigen wir schön, okay, raus aus dem Boot. Jesus steht einfach da und er sagt, komm. Das ist alles, was er sagt. Keinen weiteren Ton, komm. So, und ich denke, dass Petrus sich vielleicht erinnert hat an diese Aussage, dass Jesus vielleicht mehrfach gesagt hat, ihr werdet dieselben Dinge tun. Vielleicht erinnert sich Petrus an Dinge, die er Jesus nachgemacht hat und wo er Erfolg hatte. Aber wie kommt er nun konkret zu Jesus? Er könnte lang darüber nachdenken, diskutieren. Er könnte versuchen, ein Seminar im Boot noch abzuhalten. Er könnte ein Shoulder Rubbing machen, Shoulder Padding. Du schaffst das schon. Ich glaube, es war eher umgekehrt im Boot. Ich glaube, dass er nicht nur seine eigene Angst bekämpfen musste, sondern da waren 11 Jungs im Boot, die gesagt haben, bist du denn des Wahnsinns nackte Beute? Was willst du da draußen? Sondern das ist oft, wenn du im Glauben einen Schritt unternehmen musst, das hat Endo sehr eindrucksvoll 2-mal in seinen Predigten gesagt, hast du oft nicht nur mit deinem eigenen Unglauben zu kämpfen, sondern du hast oft noch mit dem Unglauben, der um dich herum ist, zu kämpfen. Wo Leute dir alle möglichen klugen Ratschläge geben, und die wenigsten sagen dir, hey, ich ermutige dich total, geh. Sondern die meisten sagen, bist du verrückt? Lass uns mal jetzt ein bisschen vernünftig sein. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die ganze Sache runterkochen. So, und du kannst dann lange diskutieren, lange überlegen, hin und her und her und hin. Aber am Ende bleibt dir nur noch eins übrig. Wie hat Petrus gelernt, ob Wasser ihn tragen kann oder nicht? Er musste gehen. Da musste ein Bein und dann das zweite Bein aus dem Boot setzen und schließlich musste er aufs Wasser hüpfen und er musste die Bootsreling loslassen. Das war der Moment, wo er erfuhr, dass Wasser ihn trägt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und was wichtig ist, ist zu erkennen, es ist ein Kampf. Es ist, du gehst ganz selten einfach so easy locker rein. Ja? Und ich sage dir noch was, je älter du wirst, umso mehr kämpfst du. Weil je älter du wirst, umso mehr weißt du, das ist ein anderes Problem. Und du zauderst mehr. Der Vorteil der Jugend ist manchmal David und Goliath. David steht da, den mache ich platt. David hatte wenig zu verlieren, ja, aber alles zu gewinnen. Und ich denke, Gott liebt das. Aber es ist interessant, dass Gott danach, dass Davids Karriere nicht einfach so steil nach oben geht, sondern Gott nimmt ihn dann 16 Jahre lang in die Mangel. Und David erlebt sehr viel andere krasse Sachen. Ich denke, dass Gott an einem reifen Glauben interessiert ist. Nicht nur an einen jungen Glauben, das liebt Gott, ja. Ich weiß noch, als ich jung war, habe ich auch die unmöglichsten Sachen gemacht. Ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht. Wie älter du wirst, umso mehr denkst du nach. Und dieser Glaube wird für Gott kostbar, weil du manchmal viel mehr ahnst, was steht auf dem Spiel. Die andere Seite, ich bereite gerade eine Predigtreihe vor darüber, ist die, glaube ich, was wir als Ältere wieder lernen müssen, ist, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Manchmal meinen wir, dass die Anhäufung von Wissen gut ist. Ich komme mittlerweile zu dem Schluss, dass vieles, was ich mir angelesen habe und was ich in meinen Kopf reinlasse, eher meinen Glauben tötet, behindert und ein unnötiger Ballast ist. Und wo ich wieder neu lernen möchte, wie kann ich rede nicht vom kindisch werden, sondern wie kann ich in Bezug auf Gott wieder kindlich werden? Und wo sind Bereiche in meinem Leben, die ich ändern muss? So. Warum sollen wir kämpfen? Warum sollen wir im Glauben kämpfen? Es geht darum, dass Gott eine Absicht hat, und das möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Ich möchte einfach ein bisschen zusammenfassen, was Andrew uns so gesagt hat. Wir sollen das Reich Gottes nicht nur in Worten und menschlichen Machbarkeiten, sondern vor allen Dingen in der Kraft von Zeichen und Wunder herunter auf die Erde bringen. So ganz einfach, wir sollen in ein Leben hineinfinden, an dem andere Menschen, wenn sie uns sehen, fragen, wer bist du eigentlich? Wieso machst du das? Warum handelst du so anders? Wieso passiert das in deinem Leben? Wir sollten in ein Glaubensleben hineinkommen, wo Menschen nicht durch unsere Worte gewonnen werden, durch die Klugheit unserer Worte gewonnen werden, sondern hauptsächlich das angesprochen werden, wie wir leben. Was wir ausstrahlen. Das ist das, was viel, viel mehr wirkt. Was viel mehr wirkt. Paulus sagte ja auch zu den Korinthern, ich bin nicht mit überredenden Worten großer Weisheit zu euch gekommen. So, es ist imperativ, absolut wichtig, dass wir wieder neu lernen in unserer Zeit, zu einem Glauben zu kommen, der Kraft und Werke vorweist und der nicht nur sich in der Theorie erstreckt. Ich gebe dir mal ein tolles Buch über 10 Schritte zu Jesus kommen oder 5 Schritte, um die Geistestaufe zu empfangen, sondern wo wieder Dinge geschehen in unserem Leben, erhörte Gebete. Wunder, die geschehen, weil wir gebetet haben, weil wir geglaubt haben, weil wir gewagt haben. Wir erleben als Gemeinde im Moment krasse Sachen, wie Gott uns mit diesem Projekt der neuen Räume zum einen herausfordert und zum anderen aber so viel Dinge geschehen. Und immer in dem Maße, wie wir uns auf das Wasser wagen, kommt Gott uns einen Schritt entgegen. So, wir werden heute Abend auch nochmal beten. Wir haben morgen eine ganz wichtige Sitzung über unser Projekt im Bauausschuss der Stadt. Und auch da sind wir herausgefordert. Wir müssen beten. Wir müssen es wagen. Ich möchte uns ermutigen, in weiten Teilen unseres Christentums, des Westlichen, ist das Christentum zu einer Art Wohlfühlreligion geworden. Der Glaube darf uns keine Mühe machen, aber soll uns helfen, dass wir uns gut fühlen. Er soll unsere Bedürfnisse stillen und versorgen. Viele suchen einen Gottesdienst, der schnell zu Ende ist, der einem wenig Unruhe macht, wo man selber wenig gefordert ist und eigentlich viel Fun und Spaß hat. Gott ist ein netter Typ, der uns niemals überfordert, der auf all unsere Unpässlichkeiten Rücksicht nimmt und der auf uns wartet, bis wir schließlich für ihn Zeit haben. Das ist oft das Muster, was du in den Köpfen vieler Christen heute siehst und leider auch viele Kirchen zunehmend bedienen. Und das ist gefährlich. Da wir werden in Zeiten hineinkommen, wo Dinge sich ändern werden. Und wenn wir dann nicht gelernt haben, im Glauben zu operieren, im Glauben festzustehen, dann werden wir weggespült von den Umständen wie Spreu. Geistliche Disziplin, Hingabe, ein aufopferndes Leben für Gott werden in vielen Kreisen als gesetzlich oder zu extrem abgetan. Und wir müssen uns wirklich fragen, was wollen wir? Ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, das geht so lange gut, bis die reale Krise kommt. Und dann wirst du merken, in der realen Krise wirst du merken, wie wichtig ein erprobter und gefestigter Glauben ist. Ein Glaube, der sich auch in Taten und Werken erprobt hat und der nicht in der Theorie im Lesen von 20 Büchern über Glauben alleine erstreckt, sondern wo du ihn erprobt hast. In Jeremia 12,5 heißt es, wenn dich die müde machen, die zu Fuß gehen, wie will es dir gehen, wenn du mit den Reitern laufen sollst? Und so dem Lande, wo es doch Frieden gibt, Sicherheit suchst, was will mit dir werden im Dickicht des Jordan? Das Dickicht des Jordans war damals voll von Raubtieren und Raubzeug. Sondern es ist ein Vers dafür, wo Gott eigentlich sagt, wenn dir das jetzt schon hier Schwierigkeiten macht, was willst du erst werden oder machen, wenn es richtig krass abgeht? Und wir müssen lernen, in den guten Zeiten, wir leben noch in guten Zeiten. Freunde, wir leben in einem der friedlichsten Länder der Erde, in einem der reichsten Länder der Erde. Es geht uns so unglaublich gut, immer noch. Aber es ist eine Zeit, in der wir trotzdem lernen können, stark zu werden. Andrew hat heute Morgen einiges angedeutet. Beten und Fasten als Beispiel. Geistliche Disziplinen. Unsere Freunde, mit denen wir sehr eng verbunden sind in Kansas City vom International House of Prayer, die haben eine Terminologie dafür, die nennen das Voluntary Weakness, freiwillige Schwäche. So, also in Zeiten, wo es mir gut geht, lerne ich freiwillig, schwach zu werden. Ich setze mich freiwillig bestimmten Prüfungen aus. Ich arbeite an meinem Glauben. Ich lerne, mit Gott zu leben, auch wenn ich es nicht müsste. In guten Zeiten fällt es nicht auf, ob du, sage ich mal, relativ wenig Gemeinschaft mit Gott hast, ob du relativ wenig glaubst. Das Leben plätschert einfach schön wie ein satter Trägerfluss vor sich hin. Das fällt auch nicht auf an dir. Aber wenn die Krise kommt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und dann kommst du in Probleme rein, die Gott dir eigentlich gerne ersparen möchte. Als Jesus im Boot war, im Sturm, und die Jünger schrien vor Entsetzen, der eine sagt zum anderen, weck du ihn auf. Nein, ich wecke ihn nicht auf. Weck du ihn doch auf. Nein, du bist sein Freund, weck du ihn auf. Und schließlich wecken sie ihn auf und sagen, wie kannst du nur schlafen? Und Jesus sagt, warum habt ihr noch keinen Glauben? Sondern das ist eine Situation, ich weiß, wovon ich rede. Gott möchte nicht, dass wir in den Krisen in Panik geraten. Sondern das ist eigentlich ein Bild dafür, dass Gott möchte, dass so wie Jesus im Boot geschlafen hat, dass wir in Krisenzeiten, dass es einen Platz auch für uns geben kann, in dem wir in Ruhe stehen können. Weil wir wissen, wer der Vater ist, weil wir wissen, wie wir vom Vater ziehen können und weil wir wissen, was der Vater tun kann. Und die Jünger hatten diese Gemeinschaft nicht und deswegen waren sie in Panik. Und ich möchte euch ermutigen hier, in der Zeit des Friedens, in der Zeit des Ruhe, der Ruhe jetzt, ein Lebensstil sich anzueignen, der dir hilft, in Zeiten der Krise stark zu sein. Schaut mal, wir tun so viel für unseren Körper. Wir gehen ins Studio, wir gehen regelmäßig auf die Fitnessbank, weil wir einfach fit sein wollen. Wir sagen, naja, wenn das Alter kommt, so, ich möchte einfach einen fitten Körper haben. Ich möchte nicht so einen Luschi und so einen Hängebauch haben und aussehen wie was weiß ich. Aber interessanterweise, unseren geistlichen Körper, den vernachlässigen wir total. Und da ist es genauso dran, ins Fitnessstudio des Herrn zu gehen. Sondern das bedeutet, mein Fleisch unter Kontrolle zu bringen. Zu überlegen, was kommt denn tagtäglich in meine Augen, in mein Herz und in meine Ohren hinein. Wir sollten darüber wirklich uns Gedanken machen. Es gibt so vieles, was uns einfach geistlich schlaff macht. Und wir achten auch heute so sehr auf gute Ernährung, aber wir stopfen unseren Geist mit so viel Junkfood voll und merken das gar nicht. Wir merken es erst dann, wenn wir einen klaren Geist brauchen, wenn wir Glauben brauchen. Dann greifen wir in den Glauben, merken es nicht mehr da. Ich möchte euch ermutigen, die ihr hier Gäste seid. Meine Gemeinde weiß das. Ich war in den letzten 3 Monaten, hatte ich eine ziemliche Krise erlebt. Und ein Teil dieser Krise kam daher, dass ich 3 Jahre lang auch, wir haben super Zeiten gehabt in der Gemeinde, es lief alles wunderbar und wunderschön. Und es gab Bereiche in meinem Glaubensleben, wo ich auch gedacht habe, okay, es ist nicht so nötig, jetzt so hart am Wind zu segeln. Ja? Und ich schäme mich nicht, das zu bekennen, weil ihr sollt daraus lernen. Und du denkst dann in diesen Momenten, okay, ich habe jetzt das und das und das alles schon im Glauben gewagt, da war ich der Held im Erdbeerfeld und hier und da und dort. Und man lehnt sich zurück. Gott hat mir gerade in diesen letzten 2, 3 Tagen diese Geschichte nochmal von David gezeigt. David und Bathsheba. Also meine Krise war kein Ehebruch, nicht, dass hier irgendjemand denkt, was falsch ist. Aber es ist interessant, dieser Vers fängt damit an, es war die Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten. David aber war auf dem Dach seines Hauses und stand gegen Mittag auf. So, es gab eine Zeit, wo die Könige eigentlich wo waren, die waren mit mir ihrer Armee im Krieg. Das war im Frühjahr. Wo war David? Auf dem Dach seines Penthouses. Und er ist gerade von seinem Mittagsschlaf aufgestanden. Und was sehen seine Augen? Bathsheba. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Das Problem war, dass David nicht da war, wo er sein sollte. Warum war David nicht da? Sein Königtum, das er sich hart erkämpfen musste, wo er 16 Jahre durch eine harte Schule ging, war nun etabliert. Es war sicher. Die Armee funktionierte wie geschmiert. Er hatte tolle Mitarbeiter, musste sich um nichts mehr kümmern. Und David dachte, okay, ich habe jetzt so hart gearbeitet, so hart gelebt, jetzt kann ich doch auch mal ein bisschen einfach die Sache ruhiger angehen lassen. So, und der Widersacher Gottes wartet genau auf sowas. Und in den Zeiten, wo du es ruhig angehen lässt, ist es nicht so, dass dein Glaubenslevel konstant bleibt, sondern das Glaubenslevel ist wie Grundwasser. Wenn nicht dauernd Regen nachkommt, was passiert mit dem Grundwasserspiegel? Er sinkt. Wenn du deinen Glauben nicht dauernd erprobst, kräftigst, gebrauchst, weißt du, was mit deinem Glaubenspegel passiert? Er sinkt. Du merkst es gar nicht. Es ist außen alles schön, alles gut, alles friedlich, alles prima. Du bist im Segen, es läuft alles gut. Und trotzdem sinkt dein Glaubenspegel immer weiter. Und du merkst es nicht. Bis die Krise kommt. Bis die Krise kommt. Und dann plötzlich sagst du, okay, ich habe ja meinen Glauben. Und du willst nach deinem Glauben greifen und du greifst ins Leere. Da ist nichts. Und du suchst verzweifelt und wühlst und gräbst. Ja, wo kommt endlich mein Glauben? Und der ist nicht da. Und dann bist du mitten in der Panik drin. Und das ist exakt das, warum Gott uns ermutigen möchte in den Zeiten des Friedens. Und Friedenszeiten sind Zeiten, wo es dir einfach gut geht. Wo du meinst, du brauchst nicht. An deinem Glauben zu arbeiten. Und das bedeutet, an deiner Beziehung mit ihm, auch wenn es sich ätzend anhört, eine Beziehung mit ihm hast du, indem du dich mit ihm beschäftigst. Und das geschieht durch mit ihm sprechen, Zeiten des Betens, Zeiten, in denen ich auch von ihm lese, sei es in der Bibel oder in guten Büchern oder mir auch Lehre anhöre. Und auch Zeiten des einfach stille Seins und auf ihn hinhören, mein Ohr zu tunen auf ihn. Und in diesen Zeiten auch dort zu schauen, wo kann ich investieren, wo kann ich Glauben wagen. Das ist manchmal freiwillige Schwäche. Das kann vielleicht so paradox sein, dass ich mich irgendwo mal vielleicht investiere, etwas tue mit meinen Händen und sage, Herr, ich tue das im Vertrauen auf dich. Vielleicht kann es auch mal sein, dass ich in absolut satten Zeiten sage, okay, ich gebe einfach mal einen größeren Betrag weg in ein bestimmtes Projekt oder wohin und möchte erfahren, wie Gott mit mir ist. Und ich sage, okay, es läuft ja alles so prima gut und lassen wir es einfach mal. Zu schauen, Gott, wo möchtest du, dass ich jetzt, obwohl alles gut ist, nach vorne gehe? Hast du, Gott, Aufgaben für mich, wo ich meinen Horizont oder mein Feld erweitern soll? David hätte eigentlich Krieg führen müssen und er hat es nicht getan. So, und auch wir haben eigentlich, Gott gibt uns schon Zeiten der Ruhe, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo Gott sagt, komm mein Kind, wir wollen jetzt dein Feld erweitern. In dem Fall, in eurem Fall, ist es eure persönliche Fähigkeit zu glauben. Dinge mit Gott zu erleben. Euren persönlichen Glauben zu stärken. Dass Zeichen und Wunder durch euch geschehen können. Und das erfordert manchmal oder sehr oft einen Kampf. Ich möchte dich fragen, was ist das, was du im Moment am meisten brauchst? Schließ mal deine Augen und frag dich, was ist das, was du im Moment am allermeisten benötigst. Und da möchte ich dich fragen, wie weit bist du bereit, dafür geistlich zu kämpfen, damit es Realität wird? Wie sehr bist du bereit, an deinem geistlichen Leben zu arbeiten, dass diese Sache wirklich geschehen kann? Und es kostet uns etwas. Und es reicht nicht zu sagen, ach Herr, ich hätte das gerne. Gott will es dir geben, auf jeden Fall. In Lukas 18,1, durch ein Gleichnis machte Jesus ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Richter und der drängenden Witwe. Dort sagt Gott, sollte Gott nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er sie lange warten lässt? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Jesus sagt hier ausdrücklich, lass dich nicht ermutigen. Er macht ihnen deutlich, dass sie ohne Unterlass beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. So lass dich nicht entmutigen, für das, was du im Moment brauchst, im Gebet zu kämpfen, aufzustehen. Lass dich nicht entmutigen, vielleicht auch Schritte zu gehen, wenn Gott jetzt zeigt, schau, aber jetzt ist dran, einen Schritt im Glauben zu gehen, um dorthin zu kommen. Erwarte nicht, dass Gott dich da hineinträgt. Gott wartet auf dich und er steht neben dir und er wird dich begleiten. Aber sag, mein Kind, es gibt dort Schritte zu gehen, die du gehen sollst und du gehen musst. Im 2. Könige, Kapitel 13, Vers 16 bis 19, haben wir eine andere Geschichte. Da geht es um den Propheten Elisa, der zu einem der Könige Israels kommt. Es geht um einen anstehenden Krieg. Und der König sagt, befragt den Propheten. Der Prophet sagt, tu das Fenster auf, nimm einen Pfeil und schieß ihn. Dann schießt der König einen Pfeil raus aus dem Fenster und der Prophet sagt, du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Dies ist ein Pfeil des Sieges vom Herrn. 2. Könige 13, 16 bis 19. Dann sagt der Prophet was Interessantes, nimm die Pfeile. Und als er es in die Hand nahm, sprach er, schlag auf die Erde. Der König schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben waren. Nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Das ist ein weiteres Bild dafür, dass Gott uns auffordert, beharrlich und entschlossen zu sein. Er ist mit uns. Gott möchte dir den Sieg geben, auch in den Dingen, die dich ganz persönlich betreffen. Aber Gott möchte auch, dass du entschlossen und beharrlich darin bist, dass du es haben möchtest. Er will dein Herz sehen. Und ihr habt gelernt auch von Endo, dass es gibt einen dämonischen Widerstand, ganz real. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass unser Glaube muss ein bestimmtes Level erreichen, ein Qualitätslevel erreichen, damit er als Glauben durchgeht. Damit Gott handeln kann, muss unser Glauben ein bestimmtes Level haben. Und dieses Level manifestiert sich dadurch, wie entschlossen wir sind oder wie unentschlossen wir sind. Dieser König, und ich muss euch ehrlich sagen, ich lege da keinen Wert drauf, ob das jetzt Altes oder Neues Testament ist. Für mich sind das ganz, ganz grundsätzliche Prinzipien. Entschlossenheit ist im Neuen Testament genauso gefordert wie im Alten. Und hier sehen wir einfach, dass dieser König unentschlossen handelte. Und der Prophet machte eigentlich klar und sagte ihm, in deinem Leben ist keine Entschlossenheit. Du willst eigentlich gar nicht wirklich die Dinge Gottes. Sondern es ist eine ernste Frage, aber die wir uns fragen können. Es ist auch keine Frage, die in Verdammnis führen soll, sondern die uns einfach helfen soll. Wie ernsthaft willst du die Dinge Gottes? Und wie ernsthaft willst du die Dinge für dich? Und wie weit bist du bereit zu gehen? Gehörst du zu denen, die auch nur, wenn es sein muss, schlagen wir halt mal auf den Boden. Okay, wenn es sein muss, dann beten wir halt mal ein bisschen in Sprachen. Shalom, shalom, shalom. Und das war's dann. Ja. Oder sind wir entschlossen? Sind wir bereit, den Schlaf, diese Schwere, die uns so oft aufliegt, abzuschütteln und zu sagen, ich ermanne mich jetzt. Okay, jetzt müsste ich eigentlich nach den neuen EU-Richtlinien sagen, ich erfraue mich und ermanne mich. Ja? Und ich gehe mit aller Entschlossenheit da rein. Und da ist ein Geist am Werk, auch in den Gemeinden. Ein Geist, die Amis sagen, the slumbering spirit. Das ist ein Geist, der sich so wie ein schweres Bleigewicht außen sieht. Ich bin überzeugt, ihr spürt ihn jetzt gerade im Moment, aber das hat einfach damit zu tun, weil wir am Ende der Konferenz sind. Und weil wir gegessen haben. Und das ist völlig okay. Das ist kein böser Geist. Das ist völlig normal. Also ich merke, wie schwer das ist. Wir sind auch gleich fertig. Ich folter euch heute Mittag nicht lang. Ich möchte nur ein bisschen zusammenfassen. Aber da ist trotz allem, da ist ein Geist auf uns oft. Ich spüre ihn auch oft. Und das ist ein Geist, der uns einfach runterziehen möchte. Wir müssen diesem Geist widerstehen. Dieser Geist der Durchschnittlichkeit. Das mal gerade eben so, das dreimal auf den Boden hauens. Und wir brauchen eine heilige Passion in uns für die Dinge Gottes. Dasselbe gilt für Heilungen. Ja? Wir müssen dranbleiben. Ich habe gestern für meine Augen gebetet. Ich muss seit 2 Jahren eine Gleitsichtbrille tragen. Das stinkt mir derartig. Ja? Und mein Auge ist auch in den letzten 1,5 Jahren echt in der Qualität schlechter geworden. Im Fernsehen. Früher konnte ich noch sehen, wenn die Leute schlafen im Gottesdienst. Heute kann ich das gar nicht mehr so genau erkennen, ob ihr lacht, pennt oder grimmig guckt. Ja? Muss ich die Brille aufziehen. Und mir ist klar geworden, also ich hatte in mir ganz tief den Eindruck, wo Gott sagt, das ist etwas, wo du aufstehen musst. So, es ist nicht dieses Instant-Ding. Ne? Und etwas in mir sagt, kann es nicht einfach so gehen. Ne? Aber ich habe jetzt vorgestern angefangen, also bei jeder Gelegenheit, wo ich es nicht brauche, ziehe ich diese blöde Brille ab. Sagen Gott, und ich gucke einfach, ich glotze so in die Prärie. Und das erinnert mich immer dran, okay, Herr, tu was. Ne? Ich hatte gestern auch einen total entzündeten Zeigefinger, da habe ich mir meinen Spreißel reingejagt und das kommt immer wieder hoch. Dann habe ich gestern auch, habe dem geboten und nichts war. Das hat richtig schön weiter wehgetan. Ich habe gesagt, ich bleibe weiter dran. Als ich heute Morgen aufgewacht habe, 0 Schmerzen mehr. Jetzt habe ich gesagt, Herr, okay, jetzt hoffe ich, dass das was wird nun. Ne? Ich bleibe weiter dran. So, aber das ist etwas, das sind die kleinen Dinge, wo wir anfangen können, dran zu bleiben. Und das gilt für deine Heilung, das gilt für deine Finanzen, das gilt für dein Geschäft, das gilt für alle Dinge. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lerne aufzustehen. Lerne aufzustehen. Und Gott wird mit dir sein. Ich möchte einen letzten Vers zu diesem Thema noch loswerden. Paulus sagt im 2. Timotheus, Kapitel 2, 22, fliehe vor den Lüsten der Jugend, jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen. Paulus spricht hier vom Davonlaufen. Und dieses Davonlaufen ist ein offensiver Akt, der Einsatz von mir fordert. Laufe davon vor den Lüsten der Jugend. Das lassen wir mal einfach weg. Ich würde sagen, laufe davon vor allen Dingen, die dich eigentlich davon fernhalten wollen, mit Gott ganze Sache zu machen. Und das ist nicht ein Akt, ja Gott, tu mir bitte mal was Gutes und schmeiß diese Dinge von mir weg. Sondern was Paulus sagt, davonlaufen ist, ich muss mich von bestimmten Dingen räumlich distanzieren. Das ist es. Und das ist nicht gesetzlich und das ist auch nicht irgendwie blöd, sondern es ist gesund und normal. Und manchmal muss das auf die harte Tour lernen. Es gibt Dinge, von denen wir uns einfach auch räumlich, wirklich räumlich distanzieren müssen, weil sie uns nicht gut tun. Und es gibt andere Dinge, denen wir nachjagen sollen. Jage nach der Gerechtigkeit. Auch das ist ein offensives Wort. Das heißt, du musst etwas tun. Verfolge die Dinge Gottes mit mehr Eifer, mit mehr Einsatz. Und das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Wir werden es nie alleine schaffen, aber der Herr wartet auf uns, dass wir uns in Bewegung setzen, damit er sich auf uns setzen kann und wir mit ihm gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und wenn wir dort passiv sind, wenn wir nicht kämpfen, werden wir dort nicht ankommen. Und mir ging es heute Mittag wirklich nochmal darum, sicher zu machen, dass vieles von dem, was wir gehört haben, dass es nicht wieder eine Konferenz mehr ist. Und wir gehen mit einem Bollen CD nach Hause und dem Kopf voller Ideen und wir kriegen nichts gebacken. Sondern fang an mit kleinen Portionen, die du gelernt hast. Fang an, sie umzusetzen. Es ist Kampf. Es ist unbequem. Es tut weh am Anfang. Aber du wirst hinterher merken, da kommt saumäßig Gutes raus. Und Gott wird dir wirklich Segen geben. Und du wirst sehen, dass diese Dinge anfangen zu funktionieren in dem Maß, wie du dranbleibst. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Haben wir einen Keyboard-Spieler hier. Ina, spiel uns jetzt was, wo wir einschlafen ein bisschen. Ich mache hier einen Punkt. War ich gut mit der Zeit? Ja, ach komm. Also, einfach damit ihr seht, wie großzügig ich bin. Mein Konzept war viel, viel dicker. Aber ich habe einfach gemerkt, das hat keinen Zweck. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen hilfreich. Nein, das war jetzt gar nicht böse gemeint. Aber wir haben wirklich so viel bekommen. Und mir war es wichtig, ja, lasst uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Und dann genießen wir einfach noch den Nachmittag, dass wir heute Abend frisch sind. Weil ich denke, Pablos argentinisches Feuer zu erleben, ist auch eine ganz tolle Sache. Wir werden heute Abend nochmal eine super Worship-Session haben. Aber lasst uns nochmal kurz vor dem Herrn stehen. Vater, ich möchte zunächst einfach nochmal danken für diese wunderbaren Tage, die wir erlebt haben. Wir danken dir für Andrews Herz, Vater. Wir wollen dir danken für seine Integrität, seine Offenheit, seine Ehrlichkeit, auch sein schlichtes Wesen. Herr, ist ein Mann, der ein Millionen-Dollar-Ministry hat, der ein zu Millionen, aber Millionen Menschen durchs Fernsehen spricht. Vater, was hat mich so begeistert, was für ein schlichtes, einfaches Herz er hat. Auch das ganze Herz seiner Mitarbeiter. Wir wollen von hier aus seinen Dienst einfach segnen. Wir beten, Vater, dass Sie jetzt eine gute Reise nach England haben, Herr, dass Sie einen sicheren Flug haben und dass du Ihren Dienst massiv segnest, Vater. Herr, für mich ist ein Prototyp, wo du gesagt hast, ich werde in meinem Leib Lehrer nach meinem Herzen erwecken. Vater, wir beten, dass mehr solche Frauen und Männer aufstehen, die deine Ehre, dein Herz, deine Liebe im Visier haben und nicht ihre eigene Größe, ihre eigene Schönheit und Herrlichkeit. Vater, wir beten, dass das, was wir von Andrew empfangen haben, Herr, dass wir das in einem guten Herzen aufbewahren. Lass nicht zu, dass uns schon ab morgen der Alltag diese Dinge wegstiehlt. Bet, dass du uns Strategien gibst, Vater, wie wir mit der Hilfe des Geistes Gottes die kleinen Stücke abschneiden, von denen wir merken, das ist für mich im Moment elementar dran und wichtig. Vater, dass wir diese Dinge lernen. Und ich bete, dass du uns die Kraft gibst, zu kämpfen. Hilf uns, Vater, aus dem Boot unserer Sicherheiten und Bequemlichkeiten auszusteigen. Egal, was uns der Verstand sagt, egal, was uns Freunde, Nachbarn, Eltern, Ehepartner sagen. Vater, lass uns auch in der Zeit des Friedens Glauben mit dir wagen. Hilf uns, die Komfortzone eines kraftlosen Glaubens zu verlassen, Vater, der uns nur hilft, solange wir in keiner Krise sind. Jesus, wir wollen stark sein, wenn Krisen eintreffen. Wir wollen gelassen und ruhig sein, wenn Krisen kommen. Wir wollen wissen, wie wir dann deinen Arm bewegen, wie wir den Himmel auf die Erde bringen. Und so ein Zeugnis werden für die Menschen um uns herum. Vater, und so lehr uns auch in den Zeiten des Friedens, der Ruhe, ein Leben zu führen, in dem wir wachsam sind. Und das gesagt, wachet und betet, damit dieser Tag euch nicht wie ein Dieb überfalle. Jesus, du sprachst hier nicht nur von dem Tag deines Kommens, sondern auch von Krisen, die immer wieder kommen. Jesus, lass es uns mehr und mehr eine Freude sein, Zeit mit dir zu verbringen. Wir widerstehen der Lüge, dass es langweilig, öde, ätzend und leer ist. Lehr uns, mit dir zu reden, unser Herz Freude zu haben, mit dir zu sein. Lehr uns, Vater, dass dein Wort mehr und mehr zu uns spricht. Lass uns Freude daran haben, Vater, auch herausfordernde und gute Bücher zu lesen. und umzusetzen, was wir lesen. Vater, und gib uns den Mut, all den vielen Kram, mit dem wir unseren Verstand und den Geist zumüllen, aus unserem Sichtfeld zu bannen, diesen Dingen zu fliehen. Heiliger Geist, wir wollen keine, ja, Gesetzesliste. Aber wir beten, dass du zu unserem Herzen sprichst, Vater, wo sind in unserem Leben Dinge, die unseren Geist zumüllen. Dinge, die nicht unbedingt verboten sind, aber die nicht dazu beitragen, dass unser Geist wächst. Vater, sprich zu jedem Einzelnen von uns durch deinen guten Heiligen Geist. Du hast gesagt, er wird uns in alle Wahrheit führen. Und wir wünschen uns das. Danke, dass du an uns handeln wirst, Vater, dass du uns vollenden wirst, wie du es versprochen hast. Und wir beten jetzt, Vater, dass wir noch einen gesegneten Nachmittag haben. Wir beten, dass du Pablo segnest heute Abend, unseren Abschlussgottesdienst, Vater, dass wir noch einmal dich feiern können. Und wir danken dir schon hier und jetzt, Vater, für die wunderbaren Tage, die wir miteinander erlebt haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.